Das ist auch so eine Erkenntnis aus den letzten 26 Jahren, die ich so gezogen habe. Es gibt für alles einen Weg. Ja, und im besten Fall ist da auch dein Weg dabei. Man muss halt ausprobieren, du musst manchmal ganz tief Luft holen, du musst manchmal auch zurückstecken, ja, weil du einen Schlag ins Gesicht bekommen hast, wie auch immer, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Aber du darfst ja nicht aufhören, an dich zu glauben und auch an deine Sache zu glauben, für die du da nach vorne gehst. Ja, also.
Willkommen zu einer weiteren Folge von Open Talk Podcast, dem einfach ehrlichen Format mit Fabio Gresis. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, dabei bist. Und lass dich jetzt nicht abschrecken. Es ist das erste Interview, was über eine Stunde hinausgeht. Aber das Ganze hat einen Grund. Warum erzähle ich dir jetzt?
Open Talk Podcast. Einfach ehrlich.
Und zwar crash ich einfach direkt mal ins Thema rein. Ich habe Florian Sitzmann interviewt. Das ist ein Mensch, der mich unglaublich fasziniert hat. Es hat mir so viel Motivation gegeben. Es hat mir so viel Kraft gegeben, ihm einfach zuzuhören. Und genau aus diesem Grund ist das Ganze eine Stunde lang, weil es notwendig war. Das alles, was er gesagt hat, ist einfach wichtig. Und man kann das Interview in so zwei kleine Teile unterteilen. Das ist jetzt nicht wie in der Schule, dass man Teil 1 überspringen kann und den zweiten Teil einfach macht und trotzdem alle Punkte bekommt. Beide Teile sind unglaublich wichtig. Im ersten Part, in der ersten halben Stunde, geht es so ein bisschen um seine Geschichte. Im zweiten Teil geht es um pure Motivation. Es geht einfach darum, dass man keine Ausreden im Leben sucht und dass es für alles eine Lösung gibt. Deshalb ist es wichtig, dass ihr euch die Stunde Zeit nehmt. Ich weiß, das ist viel verlangt und ich versuche euch langsam so ein bisschen zu Podcast-Hörern zu erziehen, für die Leute, die vorher noch nie Podcast gehört haben. Aber ich verspreche euch, es lohnt sich. Ich möchte auch gar nicht mehr viel drum rumreden. Ich kann vorab auf jeden Fall sagen, dass Florian mich auf jeden Fall dazu inspiriert hat, auch die Folge Fabio Talks, die am Mittwoch rausgekommen ist, jetzt rauszubringen. Also sie war vorher schon geplant, aber er war quasi der Auslöser, dass sie jetzt diesen Mittwoch erschienen ist. Das heißt, falls ihr da noch nicht reingehört habt, hört da auf jeden Fall gleich nochmal rein. Sonst würde ich sagen, habe ich dieses Mal den Luxus, dass ich den Klappentext von Florians ersten Buch einfach als kleinen Einstieg vorlesen kann. Und dann geht's auch mit dem Interview los. Am Ende der Folge hört ihr mich nochmal kurz. Sonst würde ich sagen, lese ich einfach mal kurz und dann starten wir. Ich setze mich in mein Auto, lege eine von Saviors Platten auf und fahre los. Das Fahren und die Musik bringen meine Gedanken in Bewegung. Ich erzähle mir selbst mein Leben, blicke zurück, nach vorn und schalte den Blinker ein. Hindernisse gibt es immer und überall. Heute nicht mehr und nicht weniger als damals. Damals heißt im Klartext, in der Welt auf zwei Beinen. Heute heißt im Klartext, im Rollstuhl. Flo, wir sitzen bei dir im Hotelzimmer, haben gerade total improvisiert das Set hier aufgebaut. Und bevor wir richtig einsteigen, würde ich sagen, wäre es am einfachsten, wenn du dich selber kurz vorstellst. Wer bist du, wo kommst du her und was machst du?
Das frage ich mich in der Tat manchmal auch. Also mein Name ist Florian Sitzmann, ich bin auch bekannt als der halbe Mann oder der Sitzmann. Ich bin 42 Jahre jung, wohne in der Nähe von Frankfurt am Main. Und was wolltest du noch wissen, was ich mache?
Genau, was du machst.
Im Grunde hat es auch viel mit Sprache und Reden zu tun. Ich halte regelmäßig Vorträge, lese aus meinen zwei Büchern, auf die wir bestimmt noch eingehen im Verlauf dieses Interviews. Und ich unterhalte Menschen, ja. Das ist im Grunde ein Unterhaltungsprogramm, was immer was mit Motivation zu tun hat. Mit Mut, den man oft braucht im Leben, mit der Freude am Leben. Das hat auch ganz oft was mit Humor zu tun. Das wirst du auch später noch hören. Du bist tollerweise heute auch Gast in meiner eigenen Veranstaltung hier in Düsseldorf. Ja, und ansonsten, ich bin oft im Fernsehen gewesen. Das wird auch wieder kommen. Zu den ersten zwei Büchern reiht sich wohl im nächsten Jahr ein drittes. Das ist gerade in der Mache. Und zum Ende des Jahres hin gehe ich dann eben wieder in die einschlägigen Talkshows, Markus Lanz, Stern TV, die mich auch schon seit 20 Jahren begleiten. Da war ich bestimmt schon 5 Mal. Ich sage immer so liebevoll, es kommt der Tag, an dem kommt man an mir nicht mehr vorbei. Und daran arbeite ich stetig und ja.
Super, ich würde sagen, bevor wir so richtig ins Interview einsteigen, würde ich gern ein Motivationszitat von dir hören. Irgendein Spruch, irgendein Satz, der dir irgendwas Besonderes bedeutet.
Gut, also grundsätzlich die letzten 26 Jahre ist halt für mich Aufgeben keine Option. Ja, Aufgabe ist keine Option. Das ist einfach so, das kann man auch in Stein meißeln. weil das war für mich auch nie eine Option.
Wie sieht das aus, offen über Dinge zu sprechen, die dich vielleicht belasten, die vielleicht normalerweise nicht an die Öffentlichkeit gehören?
Mich belastet überhaupt gar nichts. Das ist das Tolle an der Sache. Ich wüsste jetzt nicht, was du mich fragen könntest, mit dem ich ein Problem hätte. Also diese Veranstaltungen, die ich da mache, die beinhalten ja auch schon also viele Antworten auf Fragen, die meine Gäste haben könnten. Und im Nachgang ist auch immer so eine offene Gesprächsrunde gewünscht. Und ja, da kommen dann auch Fragen. Und die beantworte ich eigentlich immer ganz straight. Okay. So sind wir aufgewachsen. Ja, ich habe noch zwei Brüder, eine Schwester. Meine Mutter ist ja einfach auch ein sehr ehrlicher und sehr direkter Mensch.
Also du hast nie ein großes Problem damit gehabt, einfach den Mund aufzumachen und das zu sagen, was du denkst?
Doch. Aber nicht deswegen, weil ich nicht dazu stand, sondern weil ich so schüchtern war. Das kann man sich heute kaum mehr vorstellen. Aber als ich im Alter von, ja, sag mal so 14, 15 war, also schon fast voll pubertär, da habe ich mich immer als Klassensprecher wählen lassen zum Beispiel, aber habe es eigentlich nie richtig hinbekommen, vor diesen 20, 25 Mitschülern zu sprechen, ohne schweißige Hände, Schweiß auf der Stirn. Also es war immer unheimlich aufregend für mich, bis dann irgendwann viele Jahre später mal dieser Wendepunkt kam und ich gemerkt habe, dass mir das viel Spaß macht, Menschen zu begeistern, mitzunehmen auf meiner kleinen Reise, die ich ihnen da so präsentiere. Und wenn du dann an den Punkt kommst, wo du dieses ganze Programm oder diese Inhalte, die du da präsentierst und weitergeben willst, wenn du die ganz sicher kannst, dann kannst du anfangen, mit deinem Publikum Experimente zu starten, ja, im guten Sinne. Du kannst verschiedene andere Geschichten probieren, mal einen Witz einfließen lassen, gucken, ob das funktioniert. Also aus einer Sicherheit heraus kann man dann viel machen. Und so wurde das dann, ja, zu was ganz Großartigem, nämlich dem, was wir jetzt veranstalten.
Bevor wir jetzt auf den Unfall eingehen, würde ich gerne noch wissen, das habe ich bisher auch nie so in den Interviews gemacht, ich würde gerne mal auf die Person eingehen, die es vor dem Unfall gab. Du hast dich ja durch den Unfall verändert, sage ich jetzt einfach mal so. Kannst du dich noch, ich meine, du warst 16, als das passiert ist. Kannst du dich noch an den Florian erinnern, der einfach nur 16 war?
Ja, durchaus, ja, doch. Also, hast du deinen Zuhörern schon erzählt, dass ich im Rollstuhl sitze? Nee, noch nicht, ne?
Also ich habe es noch nicht hier erzählt, es steht kurz in der Infobeschreibung, aber also, da sind wir nicht wirklich drauf eingegangen. Alles klar.
Ich kann mich noch sehr gut erinnern an diesen Flo Sitzmann, der ich mit 15, 16 Jahren war. Ich war mit 16 schon über 2 Meter groß, 2,04 Meter, um genau zu sein.
Deshalb sind deine Hände so groß. Ich habe mich die ganze Zeit eben schon, ich habe große Hände, aber deine sind nochmal...
Eigentlich Bratpfannen werden. Ja, du hast völlig recht. Also proportional stimmt eigentlich alles. Ich bin auch immer noch der Sitzriese. Ja? Also wenn irgendwo eine Gruppe von Menschen auf Stühlen sitzt, dann bin ich in der Regel auch der Größte noch im Sitzen. Und so war das eben früher im Stehen. Diese ganze körperliche, wahnsinnige Erscheinung hatte aber eigentlich kaum was damit zu tun, was so in mir drin war. Ja? Weil das war eben so der schüchterne, noch nicht so ganz selbstbewusste, weil total verpickelte, junge Mann, der so ein bisschen gewusst hat, wohin er rennen will vielleicht, auch beruflich und so, aber das war alles noch nicht so in eine Form gegossen. Also es war noch viel Möglichkeit, um das zu formen und zu gucken, wo man dahin will. Aber ansonsten war ich ein sehr fröhlicher Typ, ich war sehr sportlich, Moped fahren fand ich gut, Mädchen treffen, Bier trinken. Also ich war auch so ein bisschen so ein Lebetyp. Ich war in der Schule relativ faul, kann man sagen. Ja, also so ist es eigentlich beschrieben. Wir hatten auch innerfamiliär immer ein sehr herzliches Verhältnis miteinander. Unsere Mutter hat uns christlich erzogen, also mit so ein paar Werten, die ich auch heute an meine eigenen Kinder weitergebe, weil sie mir wichtig sind. Und ich kann mich da noch gut dran erinnern, aber ich würde heute nicht mehr in die Zeit zurück wollen.
Um jetzt den Übergang auf die Geschichte ein bisschen hinzubekommen. Du hast es eben schon angeschnitten, das Motorradfahren war schon früh ein Teil von dir und dann gab es diesen Unfall. Ich weiß persönlich noch gar nicht, was mich jetzt gleich erwartet und ich bin einfach gespannt, was du zu erzählen hast. Vielleicht fängst du einfach selber mal an. Wie kam das alles hier gerade zustande?
Gut, die Story war so, ich war Anfang der 10. Klasse. Ich war ja fast 16 Jahre alt und Anfang der 10. Klasse unternahmen wir eine Abschlussfahrt nach Holland in so eine Jugendherberge. Und dann in der Jugendherberge an der Bar stand, wie soll es auch anders sein, ein blondes Mädchen. Und dieses blonde Mädchen war unheimlich süß. Ja. Und da so eine Klassenfahrt natürlich nur eine Woche dauert, hatte ich nicht wirklich Zeit, mich mit der großartig zu beschäftigen, weil wir hatten ja auch ein Programm. Wir waren da segeln und waren unterwegs da und gut, wir waren auch im Coffeeshop und waren da nochmal breit. Und, also es war alles dabei. Und zwei Wochen nach dieser Klassenfahrt, ich war dann wieder zu Hause, habe ich meinem besten Kumpel damals gesagt, hier komm, ich muss da unbedingt wieder hin, ja, weil ich habe so ein bisschen mein Herz verloren da in Holland an dieser Bar bei diesem blonden Mädchen. Ich wusste nicht mal, wie die heißt, ja. Aber war egal, ja, weil wir wollten einfach eine coole Aktion starten. Und so haben wir uns dann ein Wochenende ausgesucht und sind da mit dem Motorrad hingefahren. Ich, weil ich damals ja noch nicht alt genug war, durfte dieses große Motorrad nicht fahren. Deswegen saß ich hinten drauf. Der Stefan ist 5 Jahre älter als ich. Der hatte eben schon einen ganz normalen Motorradführerschein. So sind wir dann also im Päckchen da hochgefahren und sind dann angekommen, haben da eingecheckt. Und unterm Strich war es so, dass wir dieses Mädchen da nicht getroffen haben, weil die da nicht mehr war. Wir haben dann also einfach Party mit uns selber gemacht. Ich kannte die Region da oben, alles rund ums Eiselmeer, schon sehr gut, weil ich in Kindheitstagen mit meinen Eltern, weiß ich nicht, 10 Jahre mindestens, jede Sommerferien da oben zum Segeln war. Also jeden Hafen rund ums Eiselmeer und auch die 2 Inseln, die man so gut anfahren kann auf der Nordsee, waren mir durchaus bekannt. Ich komme also aus so einer Segelfamilie. Und dann war das alles ganz nett. Wir haben uns viel angeguckt, sind dann mit dem Moped ein bisschen rumgefahren und so. Und haben dann samstags abends einfach richtig auf den Putz gehauen. Und dann am Sonntagmorgen, der ja unser Rückreisetag war, verschlafen. Und zwar so sehr verschlafen, dass wir uns ranhalten mussten, ja, dass wir wieder auf die Straße kommen. Das Wetter war schlecht, als wir aufwachten. Hat geregnet schon, war auch relativ frisch da draußen. Und so sind wir natürlich trotzdem losgefahren. Ich musste ja montags wieder in die Schule. Stefan zur Arbeit, der war ja voll berufstätig. Und dann hat die Fahrt ewig gedauert. Es ging über mehrere Stunden, ich glaube kurz nach 23 Uhr, sind wir dann auf der A61 in der Nähe von Bad Kreuznach nochmal auf die Raststätte gefahren, haben nochmal getankt, nochmal was gegessen und haben uns wieder aufs Motorrad gesetzt und haben gedacht, naja, also diese 45 Minuten, die schaffen wir jetzt ja ohne Probleme noch nach Hause zu fahren. Ja, es ist ja um die Ecke, also den Fehler, den viele schon gemacht haben, haben wir damals auch gemacht und sind aufs Motorrad aufgestiegen. Das Wetter war noch schlechter geworden, es regnete, es war stockdunkel, Kleidung war schon komplett durchnässt, ja, wir waren erschöpft. Der Stefan als Fahrer vor allen Dingen war schon erschöpft, hat das aber nicht so gezeigt, hat wahrscheinlich gedacht, naja, der rutscht die Kiste jetzt noch nach Hause und dann ist gut. Das war es aber nicht. Der ist dann auf die Autobahn aufgefahren, auf diesen Beschleunigungsstreifen und ja gut, in dieser Kombination aus allem, was da gerade nicht gut war, bei ihm und bei dem Wetter und so weiter, ist er zu weit nach links gefahren. Und in dem Moment kam von hinten so ein 20-Tonnen-LKW und hat uns so ein bisschen angetippt oder er ist da dran gefahren, das Motorrad ist umgefallen, er ist über den Lenker geflogen Richtung Grünstreifen und ich habe genau die andere Richtung genommen, nämlich unter den LKW. Der ist mir dann mit seinem Anhänger 2-mal übers Becken gerollt und über die Oberschenkel und so fing die ganze Story an.
An den Unfall an sich, kannst du dich da noch dran erinnern?
An den Unfallhergang und wie es auch die kommende Dreiviertelstunde danach war, weiß ich ganz genau, weil ich da noch wach war.
Echt?
Ich lag auf der Autobahn und gut, der LKW-Fahrer, der Daniel, so heißt er, kam damals angerannt und wollte helfen. Es war 1992, ja, da warst du noch gar nicht auf der Welt. 1900, oder?
Nee, mich gab's noch nicht.
Ich bin da schon so ein alter Sack, meine Güte. 1992, da war das auch noch nichts mit Handys oder sowas. Ja. Da gab es Festnetztelefone und die Trucker hatten, glaube ich, einen Funk. Ja. Aber da war es nicht so, dass du einfach ein Handy genommen hast und mal schnell irgendwo angerufen hast, dass du jetzt Hilfe brauchst. Ja. Also diese Informationskette, das war ein bisschen träger als heute. Und bis dann da überhaupt ein Krankenwagen hinkam, der sich dummerweise auch noch verfahren hatte und auf der anderen Seite der Autobahn erstmal an uns vorbeifuhr, hat es eine Weile gedauert. Die waren dann auch irgendwann da und so. Und ich war die ganze Zeit wach und konnte natürlich nicht aufstehen. Wie hätte ich das auch machen sollen, ja? Also es waren unheimlich viele innere Verletzungen, Becken kaputt. Gut, die Beine waren eh platt, ja. Die waren zwar noch dran, aber mehr schlecht als recht und so. Also es war, ich habe es nicht gesehen, aber es war wohl kein schönes Bild. Ich weiß auch Details, aber das müssen wir unseren Zuhörern jetzt ersparen. Das bringt uns nicht weiter. Irgendwann kam dann der Rettungswagen. Ich bin da rein und dann nach kurzer Zeit, als sie da mit mir zugange waren, bin ich dann quasi ohnmächtig geworden. So, das war der 31.08.1992. Ich lag dann eine Woche im künstlichen Koma und bin dann an meinem 16. Geburtstag am 7.09. wieder aufgewacht. Also man hat mich da aufwachen lassen. Quasi Narkose abgedreht und dann meine Eltern waren da im Zimmer und haben mich da quasi mit empfangen. Und bevor das mit denen so richtig losging, war da auch noch eine dritte Person im Raum. Ich habe das auch in meinem ersten Buch geschrieben, ja. Also heute kann ich drüber lachen. Damals war ich einfach nur entsetzt, weil das war nämlich eine Psychologin, die in dem Zimmer war und mich quasi ja mit begleiten sollte bei dem Aufwachprozess und so und bei diesem, wir bringen dich jetzt mal zurück in die Realität, ja, weil das war ja dann in Folge schon erstmal ein Schock. Und die kam dann an mein Bett und hat gesagt, Herr Sitzmann, Sie sind jetzt in einer Lebenskrise.
Was?
Und da habe ich gedacht, ach du lieber Gott, was ist denn das für ein Film, ja? Schaff die doch bloß mal raus hier. Und habe da quasi mit letztem Atem, ja, meine Mutter ans Bett zitiert und habe ihr gesagt, also entweder wir schaffen das so als Familie und mit unseren guten Energien oder wir können es sein lassen. Also es war ganz schwierig. Die war dann auch draußen, hat alles nichts gebracht und ja, dann haben sich meine Beine damals komisch angefühlt. Ich habe dann meinem Vater gesagt, hier, leg doch mal meine Beine richtig hin. Ja, ich dachte also auch, die sind im Gips. Ich wusste schon, dass irgendwas mit den Beinen passiert war. Leg die mal richtig hin, das drückt irgendwie so komisch. Ja, dann hat der mit mir gesprochen und hat mich dann gefragt, ob ich mir vorstellen kann, was von so Beinen noch übrig ist, wenn da ein Laster drüber fährt. Ja. Und so nach und nach sickerten dann die Infos auch in meinem Hirn dann wieder nach vorne. Ich war ja schon ziemlich zugedröhnt. Und irgendwann war mir klar, ich glaube, von den Beinen ist einfach nicht mehr viel übrig, weil die einfach platt waren. Und dann ging es eigentlich richtig los. So, das war eigentlich der Start meiner Rollstuhlkarriere, kann man sagen.
Was war das denn? Ich meine, du hast dann nach und nach irgendwie rausgefunden, dass da unten jetzt irgendwie was anders ist, als es war, als du noch nicht im Krankenhaus lagst. Was war das für ein Gefühl, dann irgendwann da runter zu gucken und die Beine nicht mehr zu sehen?
Das hat eine ganze Weile gedauert, weil ich mich überhaupt gar nicht hinsetzen konnte oder sowas oder so ein Halbsitzen. Das hat ewig gedauert. Also bis es so weit kam, das konnte ich nur erahnen. Ja, wo dann die Bettdecke irgendwie zu Ende war und so ein bisschen nach unten gefallen ist. Ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Ne? Das hat sich auch alles so komisch angefühlt halt. Ne? Weil es ja auch alles grün, blau, gelb war und große Wunden, viele Schläuche überall.
Und ich meine, du warst ja auch 16, also wenn ich mir vorstelle, was ich mit 16 gemacht habe, dann hatte das meistens nichts mit Krankenhaus zu tun und meistens waren meine Beine auch irgendwie so dabei. Was? Mhm. Dein ganzes Leben wurde ja quasi von einem auf den anderen Moment irgendwie einmal umgeworfen.
Genau, das hat sich komplett umgekrempelt und man musste für im Grunde jeden Handschlag, den man so alltäglich da getan hatte, musste man eine neue Lösung finden. Also ich wusste ja auch gar nicht, okay, wie kann ich mich jetzt anziehen, ja, wie mache ich das überhaupt? Also bis ich mal frei einfach so gerade auf dem Boden oder im Rollstuhl war, erstmal gar nicht zu denken, sitzen konnte, das hat ja ewig gedauert. Das waren bald Jahre.
Wie ging es denn dann von da aus weiter, quasi, als du dann irgendwann realisiert hast, die Beine sind weg, da ist jetzt irgendwas, was anders ist? Also was waren die nächsten Schritte? Wie ist es dann irgendwie
vorangegangen? Ja, gut, man war natürlich den ganzen Tag damit beschäftigt, irgendwie wieder zusammenzuwachsen. Ja. Man musste gucken, dass man das, was die einem da so gegeben haben, gut verträgt. Schlafen ging eigentlich überhaupt nicht, nur mit Schlafcocktail. Also von mir aus konnte ich überhaupt gar nicht einschlafen. Es ging nur mit Schlafmittel. Ja, es war einfach die ersten Wochen auch sehr, sehr schwierig. Und es war schon eine sehr spezielle Situation, weil es nicht klar war, ob, wenn ich jetzt mit diesem Schlafcocktail einschlafe, ob ich den nächsten Tag erlebe. Ob ich überhaupt wieder aufwache. Das war gar nicht klar. Meine Nieren hatten damals nicht mehr funktioniert. Ich war in der Dialyse, jeden Tag 3-4 Stunden.
Was heißt Dialyse? Was ist das?
Dialyse ist Blutwäsche. Wenn die Nieren nicht mehr funktionieren, die Nieren, die holen ja auch das ganze Gift aus deinem Körper quasi, den ganzen Dreck, da musst du an die Dialyse. Du musst dein Blut dann reinwaschen quasi, ja.
Wie war das mit den Ärzten, die sich quasi mit dir auseinandergesetzt haben? Haben die gesagt, ja klar, wir wissen genau, was wir jetzt machen müssen? Oder war das auch für die so eine kleine Herausforderung, dass sie gesagt haben, sowas hatten wir noch nicht? Also da müssen wir jetzt selber mal gucken, wie wir das jetzt am besten hier wieder hinbekommen.
Na gut, also Fakt ist zum Beispiel schon mal, dass es also in der Schwere dieser Verletzung eigentlich nur einer von 500.000 überhaupt überlebt. Damit fängt es schon mal an. Das war also schon mal gut, dass ich das war. Ansonsten war einiges bekannt bei denen, aber es gab natürlich immer wieder Herausforderungen des Alltags, ja, wenn irgendwas nicht funktioniert hat oder ich lag ja auch 2 bis 3 Mal in der Woche im OP zum Beispiel. Es gab einfach immer viel Action da, ja. Ich konnte auch nicht einfach für eine Röntgenuntersuchung mal irgendwo hingeschoben werden. Ich lag auf Intensivstation und war eigentlich dem Tod näher als dem Leben. Das heißt, der mobile Röntgenautomat musste in mein Zimmer kommen, ja. Also es war immer irgendwelche Action da los, ja. Und es war schon eine sehr spezielle Stimmung da, wenn ich das heute so sagen kann. Ich habe das auch in meinem ersten Buch geschrieben, in einem Kapitel, was ich auch heute Abend wieder vorlesen werde. Ich habe mich mit dem Tod einfach gar nicht beschäftigt, weil ich dachte, der Tod ist nicht mein Thema. Ich habe mich schon damals auf Intensivstation dem Leben zugewandt und habe gewusst, wo ich hin will. Ich habe gewusst, was ich machen will. Ich habe gewusst damals, dass mein erster Rollstuhl unbedingt schwarz sein muss. Ja, so total bescheuert, aber das sind schon so Anzeichen gewesen, dass da wieder Fahrt reinkommt in diese ganze Geschichte. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die meine Gäste heute noch spüren, wenn sie auf meine Veranstaltungen kommen. Ja, ich weiß einfach, wie knapp das war und wo ich herkomme. Und man merkt mir auf jeden Fall auch die Dankbarkeit um diese Geschichte da an. Ja, also ich habe schon sehr, sehr viel erlebt. Ich habe viele Menschen getroffen, bin viel rumgekommen in der ganzen Welt, als ich damals noch nicht glücklich verheiratet und auch noch keine Kinder hatte. Da bin ich schon rumgetourt und sowas. Also ich weiß, im Grunde ist es ja ein großes Geschenk. Ja. Und ich kann deswegen auch Menschen eigentlich nicht verstehen, die sagen, naja, es ist doch alles kacke, ich habe keinen Bock mehr zu leben oder sowas. Das gab es für mich nie. Es gab keine Sekunde, wo ich gedacht habe, so ist alles scheiße, ich muss das jetzt beenden. Ja. Also vielleicht kann ich es mir auch einfach nicht vorstellen, vielleicht ging es mir auch einfach nicht schlecht genug. Ja. Aber also ich habe keine Ahnung, aus meiner Sicht war das überhaupt kein Thema, niemals. Und ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich das mit irgendeiner Aktion oder mit irgendeinem Ereignis mal ändert.
Du hast eben davon gesprochen, dass du genau wusstest, was du machen möchtest. Was waren deine Träume in dieser Zeit? Also als du quasi auf 18, 19, 20 zugegangen bist, was waren deine Ziele?
Also gut, das erste kurzfristige Ziel war natürlich, unabhängig zu sein, ja. Und zwar von allem. Ich wollte mich selbst waschen können, ich wollte mir selber die Zähne putzen, mich selbst anziehen, mich selbst in den Rollstuhl setzen, selbst Rollstuhl fahren und draußen rumgehen. Ich wollte mich da draußen bewegen ohne fremde Hilfe. Das war so das Erste, ja. Ich wollte auch dahin, wo ich vorher mit meinen ganzen Freunden war. Hab dann später gemerkt, dass das natürlich nicht so einfach ist, ja. Das ist ja das Thema, worüber gerade die ganze Welt redet. Inklusion, ja. Alles muss barrierefrei sein. Stufen weg und Rampen her. Und wobei das ja das kleinste Thema ist bei dieser ganzen Geschichte. Da gibt's ja noch viele, viele andere. Und das waren so die ersten Ziele. Also ich wollte einfach wieder Fahrt für das Leben aufnehmen und dann mal gucken, wo es mich so hinbringt. Schule fertig machen, okay, das war natürlich auch noch ein Thema, wobei das erst danach kam. Erstmal war diese ganze Mobilisierung, ja, das war so ein Thema. Und was halt auch immer ein Thema war für mich in meinem Leben, das waren halt Frauen. Auch klar. Also den Frauen habe ich auch ein Kapitel in meinem Buch gewidmet, weil Frauen einfach die wunderbarste Einrichtung sind für uns Männer auf dieser Welt, finde ich. Gut, jetzt habe ich mich natürlich festgelegt, ja, das ist auch gut und schön so. Aber es ist einfach überragend, ja, weil Frauen haben mich auch in den Anfängen meiner Krankenhauskarriere zum Beispiel motiviert, ja. Da gab es eine Krankenschwester, Simone. Ja, ich werde auch heute Abend wieder fragen, ist eine Simone unter meinen Gästen, weil die Simone immer was geschenkt bekommt, wenn sie dann da ist, ja. Die letzten 2, 3 Veranstaltungen gab es keine Simone. Und wenn Männer Simone als Zweitnamen in ihrem Perso haben, dann zählt es nicht. Also es muss schon auch wirklich eine weibliche Simone sein. Und die Simone war aber halt so eine, ja, es war einfach so ein Leuchtturm im Dunkel, ja. Die kam halt morgens rein, es war so eine wunderschöne, total liebevolle Krankenschwester auf Intensivstation. Die hat immer gute Laune mit reingebracht. Es war einfach so ein richtig guter Anker. Und über Wochen kam die da morgens ins Zimmer rein so und hat immer wieder so gestrahlt und so und hallo. Und das war einfach so aufbauend, ja, so motivierend für mich damals. Und hat mir auch gezeigt, okay, es gibt noch so viele Sachen, die da draußen auf mich warten, ja, die jetzt gerade in dieser einen Person vereint sind, aber ist egal, sie ist stellvertretend für alles, was da noch auf mich zukommt. Gutes. Und irgendwann kam sie dann wieder so freudestrahlend morgens rein und hat dann gesagt, dass sie bald heiraten wird. Das war ganz schlecht. Das war ganz schlecht. Ja, so trennten sich dann unsere Wege. Ja, ich habe es aber nie vergessen. Ich glaube, dass die Simone, ich weiß auch gar nicht mehr, wie sie mit Nachnamen heißt, schon jemals auf einer Veranstaltung von mir war. Ich könnte mir vorstellen, dass er sich bestimmt geoutet hätte. Wenn sie durch Zufall dieses sehr frische Open-Podcast-Format hört, dann ist sie natürlich herzlich eingeladen auf allen Veranstaltungen, die ich mache. Das war auch eigentlich kein Problem. Es war einfach, es war halt einfach so. War kein Ding.
Was gab es dann noch für andere Sachen, die dich motiviert haben? Andere, wenn wir jetzt von Simone weggehen, hast du viel Kraft aus dir selber gesogen? Oder war es, dass du dieses eine Vorbild hattest, wo du gesagt hast, boah, wenn der das geschafft hat, dann kann ich alles schaffen? Wo hast du deine Motivation hergeholt?
Also ich denke, ganz viel von meiner Motivation ist in der ersten Zeit vorerst mal nicht davon gekommen, dass ich jemanden hatte, dem ich es nachmachen konnte. Ich kannte ja da niemanden, ja, und es war auch nicht der Ort, um jetzt andere fitte Rollstuhlfahrer oder Menschen mit einem Handicap zu treffen, denen ich jetzt irgendwas nacheifern könnte. So. Also das war einfach nicht gegeben. Ich glaube, am Anfang war es einfach so, dass ich war halt auch ein wilder Kerl, ja. Ich wollte halt das Abenteuer, ich wollte Action und all diese Dinge zusammengenommen war quasi die Kraft, mit der ich weitergemacht habe, ja, kann man so sagen. Ich hatte auch mir vorgenommen, ich will auf jeden Fall Auto fahren. Ich wusste ja, dass das funktioniert. Ja. Ich kannte auch in meinem Leben vorher nur einen Rollstuhlfahrer, Mike. Ich grüße dich herzlich. Ja. Der war nämlich an unserer Nachbarschule. Also ein Schüler im Rollstuhl und der ist da morgens mit seinem Rolli immer so einen kleinen Hang runtergeballert, ja, und ich habe mir gedacht, so meine Güte, also wenn ich mal irgendwann im Rollstuhl sitze, dann muss ich mindestens genauso fit werden wie der, ja, also der macht das richtig cool, der hat damals auch sein Abi gemacht und hat studiert und so weiter. Also lustigerweise habe ich den dann Jahre später irgendwann bei mir da in der Stadt mal auf der Straße wieder getroffen. Also ich glaube, das Wichtigste war einfach meine Lebensfreude und dass ich einfach auch eine starke Familie hinter mir hatte. Ich hatte damals zwei Brüder, die Schwester, die gab es noch nicht. Die ist dann mit Vaters zweiter Frau in der wilden Partnerschaft entstanden. Das war also meine Halbschwester. Spielt aber für mich keine Rolle. Und damals waren halt meine Brüder da und so. Und die ja, waren alle ganz gut zusammengehalten einfach. Ja, es war ein schöner Verbund, auch mit den Großeltern noch damals. Jeder hat sich um mich gekümmert. Alle haben ihre Energie und ihre Kraft in einen Topf geworfen und haben es dann überreicht quasi so, ja. Das war einfach eine gute Zeit. Es gab natürlich auch ganz viele nicht so schöne Momente im Krankenhaus, ist ja klar. Jedes Mal, wenn du dann wieder in den OP gefahren wurdest und es muss wieder irgendwas gemacht werden, egal was das jetzt war, ja. Hauttransplantationen oder ach, was weiß ich. Der Blase hatte ich auch ein paar Probleme. Also es gab so ein paar Themen, die einfach erledigt werden mussten. Und es hat auch gedauert. Ich habe über die Jahre dann, in den ersten Jahren, ich glaube auch so 40 OPs gesammelt in Folge. Und bin heute, also aus meiner Sicht ja kein Gesunder. Das Einzige, was halt nicht so gut klappt, ist Treppensteigen. Und also ich habe einfach, ich glaube 60 OPs jetzt mittlerweile auf der Uhr oder so, ja. Die letzten 26 Jahre und ich bin eigentlich der Meinung, dass das jetzt reicht. Und es gibt aber auch jetzt keinen Grund, weswegen ich da jetzt unbedingt wieder hin muss. Also wie gesagt, ich bin kein gesund und ich kann alles machen und ich kümmere mich um mich und meinen Körper und ja, bewege mich regelmäßig, treibe Sport und esse was Vernünftiges und also gibt also keinen Grund, warum auch nicht ich nicht 90 Jahre alt werden soll. Also es kann schon klappen, ja.
Der Moment, wo du dich nach dem ganzen Unfall, nach dem Krankenhaus, nach den ganzen OPs das erste Mal so richtig lebendig gefühlt hast, gab es da irgendwas, wo du dich jetzt noch dran erinnern kannst?
Lebendig?
Ich hatte das zum Beispiel, als ich nach Neuseeland gegangen bin. Ich habe Abitur gemacht und bin ans Ausland gegangen. Und als ich irgendwann, ich weiß noch genau, dieser Moment, wo ich meinen Rucksack auf den Schultern hatte und einfach nur die Straße hochgelaufen bin und darauf gewartet hat, dass mich das erste Auto einsammelt. Das war das erste Mal, wo ich das Gefühl Freiheit hatte. Wo ich mich das erste Mal so richtig lebendig gefühlt habe.
Das war, glaube ich, wenn du es jetzt so beschreibst, das war wahrscheinlich bei mir der Moment, wo ich dann endlich mal meinen ersten Rollstuhl hatte. Meinen ersten eigenen Rollstuhl, den hatte ich schon im Krankenhaus. Der war natürlich viel zu breit und also so wie das halt mit der Erstversorgung ist, ja, die war früher und ich will mal behaupten, dass es heute vielleicht auch immer noch so ist. Wenn man an Leute kommt, die es einfach nicht drauf haben, ja, das war einfach eine Parkbank auf vier Rädern. Da hättest du noch eine Schnitte nebendran packen können, hättest die mitnehmen können, ja. Also, aber es war scheißegal, weil das war im Grunde ja schon der erste Schritt in die Freiheit, weil ich selbst entscheiden konnte, ich steige jetzt in den Rollstuhl ein, aus meinem Bett. Ich konnte mich also schon übersetzen, ja. Du hast ja dann relativ schnell doch einfach Lösungen gefunden dafür, ja. Ich kann jetzt rausgehen in den Gang, ich kann mal was ganz anderes sehen, ich kann mir mal selber einen Tee oder einen Kaffee holen. Ich kann runtergehen, mal in diesen kleinen, kleine Lädchen und kann mir mal einen Comic kaufen oder so oder mal irgendwas anderes zu essen. Mal nach so, weiß ich nicht, keine Ahnung, 12, 13 Monaten Krankenhaus hast du auch einfach keinen Bock mehr auf das Essen da, ja. Also das war jetzt schon so der erste Moment, wo man sagen könnte, das war so ein Stück Freiheit, weil ich es einfach selbst entscheiden konnte, ja. Egal wann, und ich konnte einfach gehen. Das war wichtig, weil vorher lag ich ja nur im Bett, monatelang. Manchmal lag ich auch in der Badewanne, aber dann lag ich wieder im Bett. Aber ich hatte halt keinen eigenen Stuhl und es war einfach sehr, sehr schwierig, ja. Sehr mühselig, kann man sagen.
Wie ist es denn danach weitergegangen? Also du hast ja Schule hast du fertig gemacht.
Ja, das kam aber dann erst mit der nächsten Station, also nach Krankenhaus, bin ich ins Reha-Zentrum gekommen. Das Reha-Zentrum ist, wirst du auch heute Abend wieder merken, auf der Veranstaltung ist eigentlich mit das dunkelste Kapitel in meiner Rollstuhlkarriere. Deswegen, weil ich jetzt heute auch gar keinen Bock mehr habe, das in aller Gänze da vorzulesen, ja, erzähle ich nur so ein paar Sachen davon, die aber schon sehr aussagekräftig sind für die Stimmung, die da herrschte in diesem Reha-Zentrum. Ja, es hat sich eigentlich angefühlt wie ein Knast. Also es war wie so ein Ghetto, wo die ganzen Behinderten alle auf einen Haufen reingestopft werden, Schlüssel umdrehen und huch, verloren. Also es war einfach, hatte nichts mit dem normalen Leben zu tun. Nichts mit der Welt, in die ich ja schnell wieder wollte. Und in diesem Reha-Zentrum musste ich 2 Jahre bleiben. Die Wunden mussten komplett abheilen. Dann war ich kurz in einem Wohnheim, habe es da aber nicht ausgehalten und bin dann nach kurzer Zeit schon in eine eigene Wohnung gezogen. Damals war ich 17. In dem gleichen Ort habe ich mir von meinem Vater eine Wohnung mieten lassen. Ich habe gesagt, Vater, ich muss da raus, sonst zünde ich die Hütte an. Es war für mich also überhaupt keine Option. Vor allen Dingen auch deswegen, weil in diesem Reha-Zentrum natürlich nicht nur behinderte, also körperlich behinderte Menschen waren. Mit denen ging das ja noch einigermaßen, ja. Sondern ich hatte in diesem Alter, konnte ich auch nichts damit anfangen, wenn Menschen mit geistiger Behinderung mir gegenüberstanden, ja. Ich wusste nicht, ob ich mit denen überhaupt reden kann und es war ganz schlimm. Es war einfach, das ist eigentlich im Grunde wie so ein kleines Trauma gewesen. Diese ganze Summe da irgendwie, da war auch nicht viel los und es war einfach alles so unbelebt. Ja, also es waren schon ein paar coole Typen da, an die ich mich auch dranhängen konnte, das war gut. Aber so in Summe war das einfach für mich Schrott. Es gibt bestimmt auch viele, die da gut aufgehoben sind. Ja. Also das sage ich auch immer wieder auf den Veranstaltungen. Das steht ja außer Frage. Aber für mich persönlich mit meinem Ehrgeiz und Zug nach vorne, raus, selbstständig, Gas geben, war das überhaupt nichts. Also ich habe mich da nicht unterstützt gefühlt. Deswegen war es ein sehr schwieriges Kapitel. Und die 2 Jahre, als die dann vorbei waren, da fing dann im Grunde die Freiheit so wirklich an. Da war ich dann 18 und hatte auch ein Auto. Also direkt mit meinem Geburtstag war der Führerschein auf dem Tisch. Und ich hatte auch sofort ein Auto. Und dann war ich unterwegs. Dann gab es eh kein Halten mehr. Dann ging es ab. Dann kam noch eine kaufmännische Ausbildung. Ich war dann in diesem einen Unternehmen 10 Jahre. Und habe mich da auch ganz gut hochgearbeitet, also quasi vom Auszubildenden, dann später bis zum Abteilungsleiter. Habe dann noch 3 Mädels durch die Ausbildung gebracht, bis zur Prüfung. Also ich hatte auch eine Ausbildereignung. Ich habe einfach Vollgas gegeben. Ja, parallel noch sportlich aktiv und dann auch erfolgreich. Ich bin ja, also fahre Handbike immer noch, allerdings heute nicht mehr auf Wettkämpfen, sondern einfach nur so, damit ich noch in Shape bleibe. Für unsere Zuhörer, Handbike fahren ist Fahrradfahren mit den Armen. Kann man auch mal googeln. Gibt's verschiedene wilde Geräte. Und ich hatte da eben so ein Rennbike quasi, mit dem ich dann ab dem Jahr 2002 Medaillen eingesammelt habe. Ich war so ein paar Mal deutscher Meister. Ich war Vize-Weltmeister. Ich war dann infolge dieser ganzen Erfolge 2004 in Athen bei Olympia. Das war auch ganz gut. Da habe ich allerdings nichts gewonnen, außer viel Erfahrung. Denn in diesen Rennen, die ich da fuhr, ging mein Material kaputt, 2 Mal. Und so konnte ich das leider nicht beenden. Das war natürlich ziemlich dramatisch. Vor allem deswegen, wenn du dich ein Jahr darauf vorbereitest und im Grunde nichts anderes mehr tust. Das war so für mich auch so eine ja, es war einfach wieder eine Probe, ja, kann man sagen. Weil es war einfach ein sautiefes Tal, in das ich da fiel, nachdem das nichts wurde. Da musste man sich dann die nächsten Monate erstmal wieder rauskämpfen. Ja. Aber aus diesem ganzen Prozess, den es ja auch ein paar Mal in verschiedenen Bereichen gab, ist einfach heute dieser Fels in der Brandung der halbe Mann geworden. Und deswegen habe ich auch ja zu Anfang unseres Interviews schon gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwas in meinem Leben gibt, das mich so sehr erschüttert, dass ich das nicht mehr weitermachen will. Ja. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Also ich bete zu Gott, dass es nie passiert, aber kann mir das auch einfach nicht vorstellen. Ja, und dann wollte ich natürlich diese Athen-Pleite damals von 2004 irgendwie kompensieren, wusste aber nicht wie. Bin dann erstmal wieder aufs Fahrrad gestiegen nach ein paar Monaten. Das gar nichts tun, das war natürlich auch nicht gut, weil da bist du halt dann auseinandergegangen. Ja. Weihnachten lag dazwischen, Gans und Klöße und so. Und da habe ich gedacht, oh Gott, ey, wenn im Mai die Schwimmbäder aufmachen, dann muss das aber alles wieder ausdefiniert sein. Ja, da muss man sich jetzt mal wieder bewegen, das geht ja gar nicht. Und so bin ich dann wieder aufs Fahrrad gestiegen. Bin einfach erstmal gefahren, um mich fit zu machen. Und habe dann jemanden getroffen, der mir total freudestrahlend erzählt hat, dass er jetzt im nächsten Sommer so ein Rennen durch Norwegen fährt. Da habe ich gedacht, ja, ist schön, wünsche ich dir viel Spaß bei, ja, geil. Und habe mich umgedreht und bin wieder weiter trainieren gegangen, einfach so. Und irgendwann nach ein paar Wochen bin ich dann aufgewacht morgens und habe gewusst, das ist genau das, was ich machen muss. Das brauche ich. Das brauche ich als Wiedergutmachung. Und als Selbstrehabilitation zu dieser Olympia-Pleite für mich. Und habe dann einfach angefangen zu trainieren, habe den auch wieder getroffen. Habe den dann gefragt, ob es für ihn okay wäre, wenn ich das auch mache. Weil es gab damals in der 40-jährigen Geschichte dieses Rennens, das war so ein Langstreckenrennen gewesen, gab es noch keinen Handbiker, der das gefahren hat. Und ich wollte mich jetzt nicht irgendwie dazwischen drängeln. Das war für ihn aber kein Problem. Und so habe ich dann gedacht, okay, dann nehme ich jetzt richtig Fahrt auf. Ich habe dann ab dem Zeitpunkt wieder ein Jahr volle Kanne durchtrainiert, 6-mal die Woche auf dem Fahrrad, plus einmal in der Woche Schwimmbad. Habe damals Vollzeit gearbeitet, ich war also Feierabendprofi. Also von 9 bis 18 Uhr saß ich im Büro, habe meine Mädels gecoacht und so weiter. Danach bin ich dann aufs Fahrrad gestiegen. Bei Wind und Wetter, manchmal auf der Rolle. Also es gab keinen Tag, an dem das irgendwie unterbrochen wurde. Und auf dem Trainingsweg quasi dahin habe ich dann gemerkt, so meine Güte, also ich glaube, das ist doch ganz schön anstrengend, weil dieses Rennen geht halt von Trondheim nach Oslo und das sind 540 Kilometer, die man da fährt, mit dem Fahrrad. Und der Veranstalter hat dir damals, ich glaube, 45 Stunden Zeit gegeben, um diese Strecke also hinter dich zu bringen. Ansonsten hättest du keine Zeitmessung mehr bekommen. Und da habe ich gedacht, okay, gut, ja, es ist ein strammes Ziel so, aber ich beweise es mir und ich beweise es allen anderen, dass ich der Ochs bin, der das packt. Ja. Und weil mir aber so klar war, dass das so anstrengend wird, habe ich gedacht, das kann ich jetzt nicht nur für mich alleine machen, sondern es muss eigentlich noch einen anderen Grund geben. Ja. Es muss noch einen guten Grund geben. Wegen so einem guten Grund sind wir heute Abend ja auch in Düsseldorf, weil wir da jemanden unterstützen, der einfach ja keine Möglichkeiten hat, sich da noch rauszuholen aus seiner Lage. Und es war damals auch so, ich habe gedacht, ich brauche irgendwie so ein, das muss ein Charity-Lauf werden einfach, ich brauche da irgendwas her. Ich habe damals in Mannheim gearbeitet, dann im Folgeverlauf, das war dann nicht mehr mein Ausbildungsbetrieb, sondern ich habe ja auch so ein paar Stationen schon durch. Ich habe dann noch 3 Jahre in so einem Nachtclub mal gearbeitet, nicht als Türsteher, sondern so als Mädchen für alles und so ein bisschen hinter den Kulissen und sowas. Wir hatten unser Büro damals direkt im Musikpark in Mannheim. Das war so ein Neugründerzentrum für ja, sämtliche Firmen, die irgendwie was mit Musik zu tun haben. Nicht nur das Büro von den Söhnen Mannheim, sondern auch das Büro von Xavier waren damals auf meinem Stock. Den kannte ich ja vorher auch schon. Den hatte ich 1997 schon kennengelernt. Also so lange sind wir schon bekannt. Ich sag, weiß nicht, ob ich befreundet sagen kann. Ich glaube schon. Wir sind auch befreundet. Ja. Also es ist immer sehr herzlich, wenn wir uns sehen. Und da habe ich gedacht, hier, der hat doch irgendwie da so einen Verein gegründet, da für Kinder aus Mannheim, aus so einem sozialen Brennpunkt und sowas. Ich klopfte einfach mal an und fragte danach, ob die Bock haben, dass ich da was für die mache. Ja, ich war einfach auf der Suche nach was Gutem. Und da bin ich dann quasi durch offene Türen gerannt und die haben dann gesagt, ey, ja geil, super. Der Xavier hat mir damals auch gesagt, hier, du, wenn du irgendwelche Unterstützung brauchst, ja, dann melde dich bei mir und wir machen alles und nicht so doof. Also geil wäre einfach schon mal ein Foto, dass wir das machen, ja. Dass ich halt irgendwie pressemäßig so ein bisschen das pushen kann und den Rest, ich kümmere mich dann schon, ja. Ich habe dann ein Jahr trainiert für die Nummer War ja, wie gesagt, Feierabendprofi. Habe dann parallel noch ein komplettes Fundraising auf die Beine gestellt, habe noch 30.000 Euro zusammengesammelt. 10.000 Euro brauchte ich quasi für die Tour an sich, weil ich hatte auch noch zwei Freunde dabei, weil Norwegen ist einfach auch ein teures Land. Mit Hochfliegen, die Jungs mit dem Sprinter, mit dem ganzen Material in doppelter und dreifacher Ausführung da hochschicken und das dann einfach machen und ja, und letztendlich unterm Strich, also man kann ja vorwegnehmen, ich habe es geschafft, ja. Ich habe dieses traditionelle Radrennen in seiner 40. Auflage hinter mich gebracht und habe für die ganze Nummer von Trondheim nach Oslo 540 Kilometer mit, keine Ahnung, 4.500 Höhenmetern dazwischen oder so, dann damals 30,5 Stunden gebraucht, nonstop. Krass. War natürlich auch ein paar Pinkelpausen dabei, aber die sind da schon eingerechnet. Also das war meine Zielzeit quasi, 30,5 Stunden. Und damit hatte ich erstmal eine Marke gesetzt, ja.
Was hast du mit Leuten gemacht? Ich meine, ich glaube, dir sind oft Leute begegnet, die gesagt haben, Flo, das kannst du nicht. Das schaffst du nicht. Wie bist du mit so Menschen umgegangen?
Gut, ich war zu dem Zeitpunkt natürlich aufgrund meiner sportlichen Vorgeschichte auch schon so, ich sag mal, selbstbewusst und aufgebaut und hatte auch so ein großes Selbstwertgefühl und sowas. Das war alles schon relativ mächtig, dass ich das eher sportlich gesehen habe, ja, dass ich gedacht habe, so Freunde, euch zeige ich das, ja, dass ich das kann. Und ich werde auch lange, lange der Einzige sein, der das packt. Es war auch so, ja. Jahrelang hat das überhaupt niemand hingekriegt, ja. Also das war ein großer Motivationsfaktor, um das zu packen. Aber noch viel größer, um mich jetzt selbst zu rehabilitieren, war eigentlich die Tatsache, dass ich mir vorgestellt habe, ich sammle einfach 20 Riesen für Kinder in einem sozialen Brennpunkt in Mannheim, die das brauchen. Ja. Ich möchte dieses Projekt, was ja Saviors Projekt war und ist, das ist ja immer noch, ja, ist ja ganz toll, mit anschieben und will da helfen, mit meinem Namen, meiner Kraft und sowas einfach was dazu beizutragen. Ja. Also ist einfach, ich habe auch schon immer ein großes Herz. Ich habe auch immer schon viele soziale Gedanken gehabt. Das ist natürlich, wenn man jetzt so selbstständig unterwegs ist wie ich, ist es gut, dass es da ist. Es kann natürlich nicht überhand nehmen, weil man muss ja auch gucken, dass das alles wirtschaftlich bleibt und so weiter. Das ist aber kein Thema, weil ich sag mal, ein- bis dreimal im Jahr kann man so eine Nummer machen, wie wir das heute machen, ja. Ich meine, was kostet uns das? Wir fahren jetzt hierher, okay, das ist ein bisschen Spritgeld, drauf geschissen. Dann habe ich jetzt hier einen Kumpel, mein Freund Olaf, der ist Pfarrer, ja, der stellt seine Kirche zur Verfügung und trommelt ordentlich und macht Werbung. Und dann bringen wir die Leute da rein. Die PA haben wir selbst dabei, dann haben wir noch zwei Klampen dabei. Und dann setzen wir uns heute Abend dahin und ich lese aus meinen Büchern, erzähle Geschichten und mache einfach den Leuten da einen tollen Abend. Ja, ich meine, was ist das für ein Invest, ja? Wir haben einfach eine super Zeit mit, ich sage jetzt mal, super Menschen, die da hinkommen, weil die ja schon verstanden haben, um was es geht, wenn sie da hinkommen. Und dann ist es einfach gut, ja. Und wir sind relativ, demütig unterwegs auch, weil wir haben nicht nur unser tolles Leben, sondern wir haben halt einfach auch sonst alles, was man so braucht. Was ich mir so vorstelle, ja. Ich habe vor 3 Jahren ein Haus gebaut für meine Familie, das ich natürlich noch abzahle, ja klar. Wer hat schon so viel Geld auf einmal, aber es ist ja egal. Wir haben einfach ein tolles, warmes Dach über dem Kopf. Wir sind 5-mal gesund. Dann haben wir auch noch einen gesunden alten Hund. Der kommt auch noch dazu. Wir sind einfach fröhliche Menschen, haben ein tolles Netzwerk und davon kann man auch gerne was abgeben. Wenn es so viel ist, was wir haben. Also, das ist ja auch so ein, Thema. Das ist eigentlich ein extra Thema für viele Menschen, die sich hier in unserem Land so aufhalten, die hier so wohnen und so und arbeiten gehen. Es gibt einfach sau viele Meckerer da draußen, ja. Das kotzt mich immer wieder an, weil ich mich dann frage, warum meckern die denn eigentlich? Ich bin ja oft auch im Mittelstand unterwegs und sage den Menschen da manchmal, wenn das gerade passt, wissen Sie, wenn Sie mit dem Job nicht zufrieden sind, dann können nur Sie was daran ändern. Sie müssen das in die Hand nehmen, das macht keiner für Sie. Sie ganz alleine müssen das machen und am besten fangen Sie sofort damit an. Von mir aus auch morgen früh, ja, schlafen Sie nochmal eine Nacht drüber, aber im Grunde, Sie müssen die Energie entwickeln, um das zu verändern. Das macht keiner. Oder sie bleiben halt einfach so, wie sie sind, dann läuft es halt weiter so. Dann meckern sie halt noch ein paar Jahre und aber besser wird es wahrscheinlich nicht. Ja, also das ist natürlich auch so eine Botschaft, wenn ich da draußen unterwegs bin, einfach zu sagen, ihr habt es selbst in der Hand, ja. Ich hatte das auch selbst in der Hand. Wenn ihr das wollt, dann macht es doch einfach. Was soll denn passieren? jetzt mal ganz ehrlich, was soll uns denn auch in einem Land wie Deutschland passieren mit dieser manchmal verhassten und gut geglaubten Hängematte, mit der sozialen oder was? Also du hast doch hier schon Möglichkeiten, was zu probieren oder dich auch mal auszuprobieren. Natürlich ist es nicht ganz so einfach, wenn du eine Familie dran hast, die von dir abhängig ist, sage ich jetzt mal, ja, finanziell vielleicht oder sowas, weil ihr einfach das Modell habt, dass einer von euch beiden zu Hause bleibt und der andere geht arbeiten. Okay, gut, aber da wird es trotzdem auch eine Lösung geben, ja. Also es gibt ja sowieso für alles eine Lösung. Das ist auch so eine Erkenntnis aus den letzten 26 Jahren, die ich so gezogen habe. Es gibt für alles einen Weg. Ja, und im besten Fall ist da auch dein Weg dabei. Man muss halt ausprobieren, du musst manchmal ganz tief Luft holen, du musst manchmal auch zurückstecken, ja, weil du einen Schlag ins Gesicht bekommen hast, wie auch immer, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Aber du darfst ja nicht aufhören, an dich zu glauben und auch an deine Sache zu glauben, für die du da nach vorne gehst. Ja, also so einfach ist es eigentlich schon.
Also ich nehme dich auch als Person wahr gerade die ganze Zeit, die sehr impulsiv ist, die zu dem steht, was sie sagt.
Ja, das kann ich auch so sagen. Also ich bin schon auch ein Mann des Wortes. Also wenn man von mir meine große Hand, wie du vorhin schon bemerkt hast, bekommt, dann ist es so. Ja, es sei denn, ich bin tot. Also ich überlege mir schon sehr wohl, wenn ich was zusage. Ich meine, wir haben uns vor ein paar Tagen das erste Mal am Telefon gehört. Du hast mir eine E-Mail geschrieben, hast mich gefragt, kommst du hierher? Oder, nee, es war anders. Ich habe gesagt, ich komme zu dir, weil ich in deinem Impressum gelesen habe, dass du hier in der Nähe wohnst, ja. Dann habe ich gedacht, hier, es wäre eine geile Idee, spontan auf, pack dein Kram und wir treffen uns einfach von mir aus hier im Hotel, ja. Ist ja auch eine gute Location. Ich meine, der Ausblick ist nicht so geil, ja. Wir sind hier irgendwie im, keine Ahnung, was das hier ist, ein Bahnhof oder was. Wir sehen also sehr viele Gleise und Industriescham, sage ich jetzt mal, ja. Düsseldorfer Industriescham. Aber ist ja egal, ja. Also man sieht einfach irgendwie, da ist was, was man jetzt gleich bearbeiten kann und dann. Gut, das ist jetzt halt wieder mein Ding vielleicht auch, ja. Ich bin vielleicht auch einfach Netzwerker, ich bin auch so ein bisschen so ein Macher und so, ja. Mein Musiker, der Jörg auch, der dabei ist, ist auch so ein Typ, ja. Wir haben jetzt auch vorgestern zusammengesessen, haben noch so ein bisschen über neue Konzepte gesprochen bei ihm zu Hause, haben noch ein bisschen mit der Gitarre rumgejammt und sowas, ja, und einfach geguckt, was das nächste Jahr so für uns zu bieten hat. Aber das hat ja alles unterm Strich was damit zu tun. Du stellst dir was vor, du hast vielleicht einen Traum und du musst es halt einfach machen, ja.
Ist es so bei dir, dass, ich meine, man hat ja immer, wenn man irgendwas tut, hat man auf der einen Seite Leute, die das gut finden, auf der anderen Seite gibt es aber immer Leute, die das scheiße finden.
Die gibt es immer, natürlich, klar. Aber die müssen dir einfach auch scheißegal sein.
Das war genau das, ja, was ich hören wollte.
Ja, ja, das ist auch ganz ehrlich wieder, also was heißt scheißegal? Aber es darf dir nicht wichtig sein. Denn sonst wirst du ja auf deinem Weg zu sehr erschüttert werden. Das ist ja einfach so, ja. Du musst einfach fokussiert bleiben, manchmal die Scheuklappen anlegen und einfach an die Sache glauben, die du da machst, ja. Also das ein gutes Beispiel ist auch gewesen, wobei das ist vielleicht nicht so ganz gut, aber mein Mentor, den ich hatte, jetzt leider nicht mehr, weil er ist vor 2 Jahren verstorben.
Wer war das?
Michael Heil heißt er. Ein Rollstuhlfahrer aus Heidelberg, ganz toller Geschäftsmann. Ja, für mich einfach ein ganz, ganz wichtige Person, Freund, Türenöffner. Also ich habe ihm viel zu verdanken. Ja, er hat viel angestoßen, was ich dann fortgeführt habe, könnte man jetzt mal sagen. Ja. Der hat natürlich auch mitbekommen, als ich schon nicht mehr in seinem Unternehmen gearbeitet habe, dass ich Bücher geschrieben habe, dass ich da auf Lesereise unterwegs bin und so weiter. Und hat dieses Programm, Lesen mit Musik und so, auch mal irgendwann in seinen Laden, in seinen Rahmen eingeladen, hat uns gebucht. Konnte sich auch nicht so richtig vorstellen, wie das ist, ja. Und ich habe auch immer so ein bisschen die Schwierigkeit, wenn ich sage, ich veranstalte Lesungen mit Musik, ja. Weil eigentlich ist es viel mehr. Aber ich habe noch nicht das richtige Wort gefunden. Ja, das ist einfach also zu beschreiben, was genau das jetzt ist. Ja, der Jörg hat das mal Eventlesung genannt. Ja, das ist es auch, natürlich, klar. Aber da kommt so viel mehr raus für den Zuhörer und den Gast. Ja, so viel an Energie, dass er sich auch zwischen den Zeilen mit nach Hause nehmen kann, wenn er es sieht und hört, wenn er dafür empfänglich ist. Und der konnte sich das nicht so richtig vorstellen, wie das ist. Ja, dann sind wir da hingegangen, haben das Programm gemacht und so weiter. Und er saß ein, ich habe ihn beobachtet. Ja, es war natürlich für mich eine ganz besondere Situation, weil ich war in meinem Ausbildungsbetrieb, ja, da saßen dann irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube, es waren fast 200 Leute, saßen dann da und haben mir zugehört und wir haben da unser Programm gemacht und so, auch unser humoristisches Programm, ja, es ist ja auch lustig einfach. Und das muss auch so sein, weil es gibt ja auch viele Menschen, die mit diesem ganzen Thema nicht so viel zu tun haben oder gar nichts zu tun haben oder hatten oder wie auch immer, ja. Und die sollen einfach auch über diesen humoristischen Zweig dahin geführt werden, dass das für die ganz leicht ist, das ganze Thema, ja. Und das funktioniert auch, das wirst du ja heute Abend sehen. Du weißt eigentlich nach 2,5 Minuten schon, wo die Reise hingeht mit denen. Und es war auch noch nie so, dass es so unterirdisch war, also jetzt sowieso nicht mehr, aber in den Anfängen vor 10 Jahren, dass ich gedacht hätte so, boah, ich halte es keine 2 Stunden aus, ey, das packe ich einfach nicht. Ja. Da muss es dir nämlich auch wieder egal sein. Da musst du dann voll Profi sein und musst einfach durchziehen. Ist halt so, du hast dein Konzept, du machst dein Ding und ja, du machst deine Witze, du lachst. Du kannst auch für dich alleine und über dich selber lachen. Das ist auch kein Problem, ja. Wenn sonst keiner lacht. Du kannst auch das aufnehmen und sagen, also an der Stelle lacht mein Publikum eigentlich immer, ja. Komisch, dass sie hier gar nicht lachen. Was ist denn hier los? Was ist denn das für eine Area hier, ja? Also es gibt immer irgendwas, was passiert und.
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Geld schon lange nicht der Hauptantrieb ist, warum du die Sachen machst, die du so machst. Was sagst du, muss in 10 Jahren passiert sein, damit ich das Gefühl habe, ich habe was richtig gemacht?
Gut, also das, was mir natürlich schon immer wichtig war und das wird auch so bleiben, das ist einfach die Tatsache, dass ich versuche, ganz viele Menschen mit meiner positiven Energie mitzunehmen. Ich möchte aber noch mehr Publikum haben pro Einzelveranstaltung. Ich habe mit Jörg vorhin auch besprochen im Auto auf der Herfahrt, dass wir im Grunde, wir haben jetzt auch so ein bisschen Erfahrung, wie viele Leute kommen und so weiter, dass wir unter 100 Personen eigentlich keine Veranstaltung mehr machen. Und zwar auch deswegen, weil es energetisch eine Verschwendung wäre. Wir wollen eigentlich mehr Menschen damit erreichen, ja. Ich will aber im Grunde dahin, so 600er Hallen zu bespielen. Also wenn wir jetzt mal so vom Business ausgehen, ja. Aber also nächstes Jahr gibt's ein Buch. Es gibt jetzt ein drittes Buch. Das ist jetzt so anskizziert, das muss jetzt mal alles ordentlich ausformuliert werden. Damit geht es dann wieder auf PR-Tour, auf neue Lesereise mit neuem Programm. Damit geht es wieder in die Shows, ganz sicher. Also, habe ich ja vorhin schon gesagt, irgendwann kommt ihr an mir nicht mehr vorbei. Das ist auch okay so, weil ich will euch ja nichts Böses, im Gegenteil. Aber es natürlich gibt es auch immer wieder Leute, die das nicht gönnen. Ja. Aber warum ist das so? Das habe ich mich öfter schon gefragt und der Moses Pelham von Rödelheim im Hartrein-Projekt, kennst du den?
Nee.
Moses Pelham, 3P, Frankfurt Rödelheim, der hat mal auf seiner Webseite stehen gehabt, sei so positiv, dass negative Menschen es nicht ertragen, in deiner Nähe zu sein. Und das ist schon geil. Und das zeichnet sich schon die letzten Jahre einfach auch ab, ja, weil also die Menschen, die mich anfragen und die mit mir zu tun haben oder auch die, die sich in meinem direkten Umfeld befinden, die sind energetisch und motivationsmäßig im Grunde genauso aufgestellt wie ich selbst. Ja, ob das jetzt meine Frau ist, ja, die könnte sowas auch machen. Die redet nur nicht so viel vor Menschen, aber die ist genauso positiv und gut, wahrscheinlich haben wir uns einfach auch gesucht und gefunden, ja. Aber es ist auch okay, weil der Rest, der bremst dich sowieso nur, den brauchst du nicht. Die sollen dann von mir aus ihr Ding machen, ist mir egal. Ja, ich mache mein Ding und mit meinem roten Faden und ich lasse mich davon nicht abbringen und ich hätte gern mehr Leute. Ich hätte auch ganz gern irgendwann mal so ein Programm im Fernsehen oder zumindest in der Radioaufzeichnung. Also wirklich als Programm. Wir werden auch wahrscheinlich nächstes Jahr wieder ein Hörbuch bringen. Es gibt ja vom ersten Buch auch schon, also teilweise ein Hörbuch, ist nicht das komplette Buch, aber es ist das Hörbuch zur Lesereise. Ja, also man kann da bestimmt noch viel machen. Ach, es gibt noch viele Menschen, die man erreichen kann und noch viele Bereiche, in denen man wirken kann. Also es gibt ja auch so verschiedene Bereiche. Das ist ja dieser ganze Business-Zweig, den ich dir jetzt da erzähle. Ja, das stelle ich mir da so vor. Das hat, gut, mit dem Geldverdienen hat es auch was zu tun, aber das ist für mich ja nicht das Allerwichtigste. Also wir machen das natürlich für Geld, klar. Also ich habe auch schon Sachen abgesagt, weil ich gedacht habe, nee, das passt einfach nicht. Das ist der falsche Auftraggeber. Und in den meisten Fällen, wenn es dazu kam, habe ich dem das dann auch gesagt, dass ich glaube, dass das nicht passt. Mit den Vorstellungen, die sie haben und mit dem, was ich bieten kann. Ja, das passt einfach nicht. Dann müssen wir mal gucken, ob wir jemanden anders haben für sie. Ja. Also, ich muss wegen den anderen schon gar nichts machen. Damit fängt es schon mal an. Ja, aber das zieht ja alles darauf ab, quasi auch in dieser relativ schnelllebigen Welt einfach bei sich zu bleiben. Ja, sich auf sich erstmal zu konzentrieren. Und damit meine ich jetzt nicht egoistisch zu sein oder zu werden, ja, aber so ein bisschen gesunder Egoismus ist ja auch wichtig. Dass man sich erstmal um sich selber kümmert, um seinen Körper, um seine Seele, um seine Energie. Und wenn du das gepackt hast, dann kannst du es auch an andere Leute weitergeben. Sonst brauchst du nicht anfangen damit. Erstmal musst du selber quasi dastehen und dich um dich kümmern. Ja, und es sind so, also es gibt verschiedene Sachen, die man machen kann. Wir haben da viele Ideen, wir spinnen rum und ich habe auch mein bester Freund Max zum Beispiel, mit dem war ich vor ein paar Jahren in New York. Wir haben den New York Marathon gemacht, auch für einen guten Zweck, auch wieder für Kinder. Und das ist auch aus so einer Prosecco-Laune heraus entstanden, sage ich mal. Und das sind einfach die besten Sachen, ja. Wenn dir irgendwie macht's Klick und dann hast du eine Vision und hast dann am besten noch 2, 3 Leute, die genauso verrückt sind und denen du das erzählen kannst und die sagen, das ist geil. Ich weiß zwar nicht, wie wir da hinkommen, aber das Ziel ist geil. So. Und deswegen renn drauf zu. So, das ist mal das Erste. Da darf man sich schon nicht bremsen. Also es gibt noch viel, ja. Natürlich will ich meine Kinder aufwachsen sehen, will die unterstützen, groß machen, motivieren, keine Ahnung, das durchzieht ja alle Bereiche. Man kann ja nicht sagen, das ist jetzt Business und das ist privat. Ja, weil bei mir ist das ja alles irgendwie, das ist ja dann doch eine Masse, ja. Weil das ja, wenn ich rausgehe, auch privat, dann sprechen mich die Menschen ja in Rewe, beim Rewe oder im Supermarkt oder keine Ahnung. Kriegen wir Geld vom Rewe? Nee, ne?
Nee, kriegen wir nicht. Piepen okay. Wir das einfach raus.
Oder vom Edeka oder vom Aldi oder vom, keine Ahnung. Also egal, du gehst in den Supermarkt und die Leute, die babbeln dich dann einfach so an, weil das ist ja auch gut, ja. Die haben eine Frage, die sehen dich, so ein hochamputierter Typ, ja. Noch nie gesehen, wie ist das denn passiert? Und dann bist du auf einmal natürlich nicht mehr privat, sondern also schon privat, aber du erzählst ja dann doch wieder das, was du auch geschäftlich erzählst, ja. Also es verschwimmt alles so ein bisschen. Aber es ist okay, ich kann das gut handeln, es ist mein Ding. Und mich hat auch einer mal auf einer Veranstaltung gefragt, Herr Sitzmann, warum machen Sie das eigentlich? Und da habe ich gesagt, wissen Sie was, ich mache das, weil ich das kann.
Da wollte ich jetzt auch gerade so langsam irgendwie hin, weil das ganze Gespräch, unsere ganze Grundlage gäbe es ja nicht, wenn dieser Unfall damals nicht passiert wäre. Hast du irgendwie mittlerweile das Gefühl, dass du auch so ein bisschen dankbar dafür sein kannst, dass das irgendwie passiert ist oder dass du irgendwie sagst, es war einfach irgendwie, ich hab mir damals auf meine Seite alles passiert aus einem Grund tätowieren lassen, weil ich, das ist der Satz, der mich in egal was passiert ist, immer weiter nach vorne gebracht hat. Du hast ja auch deinen Grund irgendwie in der Sache jetzt gefunden, dass du hilfst anderen Leuten, du bist selbstständig dadurch geworden, du bist an Punkten in deinem Leben, wo du vielleicht niemals rausgekommen wärst, wenn dieser Unfall nicht gewesen wäre.
Ich glaube, Dankbarkeit ist das falsche Wort vielleicht. Ich weiß aber heute, ja fast 30 Jahre danach, dass mich diese ganze Geschichte, meine eigene Geschichte, zum Grund oder zum Sinn meines Lebens gebracht hat. Ja.
Und der besteht viel besser
formuliert. Der besteht einfach darin, mich auf die Bühne zu stellen und vor möglichst vielen Menschen genau diese Story zu erzählen, weil sie hat natürlich was mit, erstmal mit Niedergang, aber sie hat auch wieder was damit zu tun, dass man wieder aufsteht, ja, und dass man an sich glaubt und an die Sache glaubt und dass man Gas gibt, dass man dranbleibt, ja, dass man sich selbst motiviert, dass man sogar in der ersten Zeit, in der man überhaupt noch nicht weiß, wo hinten und vorne ist, dass man da schon andere mitnimmt und motiviert. Das war mir dann erst später klar, ja, weil die mir das erzählt haben. Zum Beispiel meine ganze Familie auch, ja. Die haben sich dadurch motivieren lassen, dass sie gesehen haben, was bei mir alles wieder geht, ja. In welcher Kürze der Zeit das einfach voranschreitet und dass ich einfach will, dass ich Gas gebe und sowas, ja. Also, ja, aber deswegen, ich bin jetzt nicht dankbar dafür, dass ich den Unfall hatte, ja. Aber ich könnte mir das auch tätowieren lassen, dass alles, was passiert, natürlich seinen Grund hat und auch die Chance sehen darin, dass es was Gutes herausbringt, ja, dass es was Gutes hervorbringt. Durchaus, ja.
Wenn du jetzt so eine kleine Schleife um das ganze Interview packen müsstest, wenn du einfach mal so eine kleine Zusammenfassung irgendwie jetzt machen müsstest, was würdest du sagen, kann man aus deiner Geschichte, kann man aus dem, was du jetzt hier alles so erzählt hast, mitnehmen für sich selber?
Also die Botschaft ist immer ganz klar, es spielt eigentlich im Grunde erstmal keine Rolle, was dir passiert. Es gibt immer einen Weg, den du, manchmal musst du ihn suchen, aber dass du den rausfindest, es gibt immer einen Weg wieder zurück zu dir selber und zu deiner Bestimmung oder wie auch immer, ja. Also man kann es immer packen, wenn man es will. Und ja, das ist aber eigentlich auch schon das, ja. Das ist, du kannst aus jeder, also aus jedem Stück Scheiße kannst du auch Gold machen. So könnte man es einfach sagen, ja. Das war jetzt ganz schön viel Gossensprache, aber, aber das macht nichts, ja, weil das, ich bin ja auch ein authentischer Typ, ich bin kein Schauspieler, obwohl ich das auch gerne mal versuchen würde, ja. Ja, aber das, aber so ist es einfach. Ja. Ich bin ein sehr authentischer Typ. Und wenn ihr meine Bücher lest, dann werdet ihr das merken, wenn ihr mich dazu noch auf der Straße trefft. Ja, weil das ist im Grunde schon ähnlich. Also jetzt bis auf diese bis auf diese Fäkalsprache, wie mein Rechtsanwalt das mal ausgedrückt hat. Der hat nämlich mal gesagt, Herr Sitzmann, also Sie haben ja wirklich ein wunderbares Buch geschrieben, aber diese Fäkalsprache da ständig da drin. Da muss ich halt auch sagen, okay, gut, da war ich ein paar Jahre jünger. Aber es war einfach in dem Moment, war das halt so, ja. Heute drücke ich mich etwas anders aus, aber ich bin trotzdem immer noch der, der ich damals war. Den bin ich heute auch noch.
Dann würde ich sagen, wenn ich jetzt als Zuhörer gerade das Gefühl habe, ich glaube, ich müsste mal mit dir quatschen, ich müsste vielleicht mal
dich dann in meinen Wohnzimmer einladen.
Genau.
Ja.
Also ich habe mir die Webseite von dir angeguckt, da finde ich auch die Bücher, die, über die du gerade die ganze Zeit gesprochen hast. Würdest du sagen, dass die Website der beste Weg ist, um ein bisschen mehr über dich herauszufinden?
Ja, auf jeden Fall erstmal das. Es gibt einigen Content im Internet, den man sich so angucken kann, ein bisschen was lesen kann und so weiter. Wenn ihr die Chance habt, in eurer Region da hinzukommen zu dieser Veranstaltung, nehmt es wahr, kommt da vorbei. Wir verbringen bestimmt einen ganz tollen Abend miteinander. Ich habe ein Kontaktformular auf meiner Webseite, da könnt ihr mich anschreiben. Ich bin auch auf Instagram vertreten oder auf Facebook. Da kann man mich auch gerne anklicken. Es gibt immer irgendwie einen Weg, mit mir Kontakt zu haben, wenn man das gern möchte. Also ich, aus meiner Sicht bin ich ja kein Superstar, ja. Ich bin einfach ein Typ, der was reißt.
Finde ich gut. Ich finde, ich meine, wir haben jetzt viel über deine Bücher gesprochen. Ich möchte am Ende aber immer noch ein Buch haben, was nicht von einem selbst geschrieben wurde. Du bist jetzt die erste Person, die wirklich ja, Bücher selber geschrieben hat. Ja, aber hast du ein Buch, was du Leuten mit an die Hand geben würdest?
Es gibt ein ganz lustiges Kinderbuch, ein ganz tolles Kinderbuch. Und das heißt Theo Tolpatsch. Jedes Kind kann irgendetwas gut. Weil es fängt ja auch da an, dass wir den Kindern erklären, dass das Leben im Rollstuhl funktioniert, ja, dass das Leben mit dem Handicap funktioniert und dass wir alle ja hier zusammen auf dieser Erde leben und dass es halt irgendwie funktionieren muss. Dass es immer ein paar Vollidioten gibt, die Geld verdienen wollen, ganz, ganz viel Geld und die deswegen Kriege anzetteln und sowas. Gut, das kann ich wahrscheinlich auch nicht ändern, aber wenn es noch ein paar mehr gibt, die so denken, dann können wir es vielleicht zusammen hinkriegen. Aber das ist zum Beispiel ein ganz cooles Kinderbuch, ja. Super, wo den Kindern gesagt wird, es ist scheißegal, was die anderen sagen, du kannst auf jeden Fall irgendwas gut, du musst nur rauskriegen, was es ist. Ja. Also mein Vorteil ist jetzt an dieser Stelle, ich habe schon rausbekommen, was ich gut kann und das versuche ich auch noch weiter zu entwickeln und weiterzuführen und so und lebe natürlich auch nur mit meinen Gästen und ja, deswegen jetzt schon mal vorschussmäßig einen herzlichen Dank an alle die, die schon da waren und die, die noch kommen, denn deswegen gibt's das überhaupt.
Dann würde ich sagen, sag ich jetzt auch einfach mal Danke und zwar dafür, dass du hier gerade so ehrlich warst und einfach mal ein bisschen erzählt hast und mich so ein bisschen in deine Welt mitgenommen hast.
Sehr gerne.
Ich konnte viel für mich auch mitnehmen und ich hoffe auch, dass die Leute, die uns gerade zugehört haben, da das ein oder andere mitnehmen konnten.
Das werden wir spätestens in den Feedback-Kommentaren dann
spätestens lesen können. Flo, wirklich, ich freue mich heute Abend auf die Veranstaltung und ich würde sagen, wir haben unseren Job für heute hier erledigt.
Ja, ich glaube auch, es wird schon langsam dunkel und der Jörg hat mir auch schon mehrfach SMS geschrieben. Ja, und läuft's, alles klar, wie wann geht's weiter? Also wir packen jetzt zusammen, ihr lieben Leute, und ja, dann geht's bestimmt demnächst mit einem anderen spannenden Studiogast, hätte ich fast gesagt. Vielleicht auch ein Hotelzimmergast, wer weiß das.
Irgendwann ist es ein Studio,
das ist versprochen. Open Podcast mit Fabio weiter.
Genau.
Vielen Dank.
Ich danke dir.
Wenn du bis jetzt dran geblieben bist, möchte ich auch an dieser Stelle wieder sagen, dass ich absoluten Respekt vor dir habe. Das hat unglaublich viel Mut gebraucht, bis hierhin dran zu bleiben und wirklich zuzuhören und sich mit den Dingen auseinanderzusetzen, die gesagt wurden. Das ist nicht leicht, aber ich glaube, dass es sich lohnt. Und wenn du hieraus was mitnehmen konntest, wenn du dadurch bestärkt wurdest, wenn du motiviert wurdest, dann würde ich sagen, teil das Ganze. Teil das Ganze mit deinem Freundeskreis. Teil das Ganze mit Leuten, die du kennst und wo du weißt, wenn die das hören, könnten die vielleicht auch ein bisschen Motivation bekommen. Könnten sie den kleinen Tritt in den Arsch bekommen, der sie dazu bringt, aufzustehen und weiterzumachen. das Ganze hier wächst auch, wenn du deinen Teil dazu beiträgst. Und je größer das Ganze wird, umso mehr können wir hiermit bewegen. Zum Schluss kann ich nur noch sagen, falls du Teil von Open Talk Podcast werden möchtest, kannst du gerne den Newsletter auf der Webseite abonnieren. Du kannst Open Talk Podcast bei Instagram und Facebook folgen. Und falls du deine Geschichte erzählen möchtest oder falls du jemanden kennst, der eine Geschichte hat, die in den Podcast hier reinpasst, dann schick mir einfach eine Nachricht an mail@opentalkpodcast.de oder über Social Media. Und damit sind wir auch am Ende der Folge angelangt. Nächste Woche Sonntag erscheint wieder ein riesiges Interview. Ich muss vorab schon mal sagen, dass ich nicht 100% garantieren kann, wann es online kommt. Es gibt ein paar Probleme mit iTunes, Spotify und so aufgrund der Weihnachtszeit. Also ich versuche, dass es nach wie vor nächsten Sonntag, also am 23.12. um 6 Uhr morgens verfügbar ist. Falls das nicht so ist, habt Erbarmen mit mir. Ich werde euch über Social Media auf dem Laufenden halten. Aber wir gehen einfach mal davon aus, dass alles klappt. Und dann sehen wir uns in 7 Tagen nächsten Sonntag hier wieder um 6 Uhr mit einem weiteren Interview. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche und haltet die Ohren steif. Ciao.